News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
Herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Gunneritz, ich bin die Chefredakteurin. Schön, dass Sie zuhören. Zwischen Schein und Sein, ein Immobilienmagnat am Scheideweg. Mit dieser Covergeschichte über René Benko und seine Signa sorgt die News bereits Mitte Oktober des vergangenen Jahres das erste Mal für Aufsehen. Seither ist viel passiert, folgte eine exklusive Coverstory der nächsten. Es ging dabei um Geld und Gier, Gold- und Luxusimmobilien, Tricksen, Tarnen, Täuschen. Aufgedeckt haben diese Geschichten meine Kollegen Sebastian Reinhardt von News und Rainer Fleckel von der Kronenzeitung. Gemeinsam haben sie jetzt ein Buch zur größten Wirtschaftspleite Österreichs vorgelegt. In Inside Signa, Aufstieg und Fall des René Benko zeichnen beide ein Psychogramm des einstigen gefeierten Wunderwutzis. Sie werfen einen Blick hinter die Kulissen und sie liefern neue Fakten über groteske Deals, Politnetzwerke und den Zerfall des Immobilienimperiums. In München ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verdacht auf Geldwäsche. In Österreich wurde eine Soko Signa gebildet. In Liechtenstein läuft ein Verfahren wegen Geldwäsche und betrügerischer Krieder. So, Sebastian Reiner, ihr sitzt mir jetzt gegenüber. Ist das Ende der Erzählung von René Benkes und seiner Signa oder erst der Anfang?
Naja, das ist aus unserer Sicht definitiv erst der Anfang einer langen, langen Zeit, die der Herr Benko wahrscheinlich in österreichischen Gerichtssälen verbringen wird, weil die Dinge, die wir die letzten Monate und Wochen aufgedeckt haben, zeigen, dass da durchaus Potenzial für strafrechtliche Prozesse, aber auch für viele, viele zivilrechtliche Prozesse besteht. Dementsprechend ist es der Anfang der Geschichte.
Ihr kündigt im Buch, das ja gerade frisch gedruckt in den Buchregalen liegt, neue Fakten an. Habt ihr ein bemerkenswertes Detail schon an dieser Stelle für uns, für unsere Zuhörer?
Ja, ich denke, wir haben mehrere bemerkenswerte Details. Zum einen wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, wann Signa intern klar war, dass es jetzt zu kippen beginnt. Das ist, glaube ich, doch überraschend früh und viele Monate vor dem tatsächlichen großen Kipppunkt im Sommer 23 gewesen. Und es gibt auch sehr interessante Details, was auch die österreichische Medienszene betrifft. Also da hat offensichtlich gab es da schon auch einen interessanten politischen Plan dahinter, sich mehr für Medien zu engagieren.
Also das war das Einstieg von Benko in der Kronenzeitung zum Beispiel. Genau. Okay. Ihr recherchiert ja schon wahnsinnig lange in der Causa. Wann war euch eigentlich das erste Mal klar, hier hat jemand was zu verbergen?
Da gibt es sicher mehrere Zeitpunkte, aber der erste Zeitpunkt war sicher unsere erste große Recherche damals bei der Rechercheplattform Addendum, wo wir ein großes Projekt zu dem Thema gemacht haben und einfach aufgrund der Erkenntnisse, die wir damals gewonnen haben, gesehen haben, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Einfach im Fremdvergleich. Wir haben uns andere Immobilienunternehmen angesehen und haben die verglichen mit der Signa-Struktur und haben einfach erkannt, dass da viele Dinge unüblich sind und wahnsinnig kompliziert aufgesetzt sind und uns auch gefragt, wer durchschaut das eigentlich? Und ein zweiter wesentlicher Punkt war natürlich die enorme Klagsflut, die dann auf uns hereingeprasselt ist, die uns ja auch gezeigt hat, dass wir offensichtlich irgendwo einen wunden Punkt erreicht haben. Und das hat uns natürlich auch über all die Jahre auch angespornt, an dem Thema dran zu bleiben.
Ja, Herr Benko war damals, das war auch Teil des Systems, würde ich sagen, Teil des Systems Benko Signa, war schon, dass man mit sehr bekannten Medienanwälten in Österreich und vor allem auch in Deutschland jede Kleinigkeit, die irgendwo kritisch hinterfragt hat, dagegen vorgegangen ist. Da haben wir mittlerweile auch die auch Belege dafür, dass da wirklich in Deutschland also für Berater und auch Rechtsberater viel, viel Geld ausgegeben wurde. Da haben sich dann wenige Medien, haben es dann gewagt, Dinge zu hinterfragen. Und wie Sebastian schon richtig gesagt hat, das Spannende war dieses Firmenkonglomerat, das ganz anders aufgesetzt war. Also viele werden sich wahrscheinlich noch erinnern an den verstorbenen Billa-Gründer Karl Blaschek, der hat eine Holding gehabt und natürlich dann doch einige Tochterfirmen, aber nicht so ein Firmenkonglomerat, das zur vorsätzlichen Verschleierung dient.
war ja jetzt auch kein Unbekannter und kein Unreicher, oder? So, durchaus zumindest finanziell Parallelen. Ist die Causa Signa für Journalisten wie euch, die ja wirklich langjährige Investigativerfahrung mitbringen, nochmal von einem neuen, verheerenden, verstörenden Ausmaß?
Jedenfalls, ja. Also es ist nicht nur alles drinnen, was auch ein Filmskript sein könnte, also dieser nach außen hin dargestellte Luxus, angefangen von der 60-Millionen-Villa bis zu Springreitpferden um Millionen, die noch im Juli 2023 eine Stiftung gekauft hat, Goldbahn in der Schweiz, die zumindest Ende 2022 dort noch, Verzeihung, nicht in der Schweiz, in Liechtenstein dort lagerten, Weinsammlung, ein Picasso, ein Basquiat, die möglicherweise schon verkauft sind. Also es ist da sehr viel drinnen, ein Jet, der überdimensioniert war. Und es ist vor allem das Ausmaß dieser Verschachtelung, dieser permanente Versuch, dass man von außen nicht hineinblicken kann. Das ist schon verstörend und es wird sicher noch interessant, auch wer da die Handlanger waren und die da zum Teil halt wirklich willfährig offensichtlich Unterschriften für Herrn Benko geleistet haben.
Also was man schon sagen muss, ist, da muss ich jetzt auch das aufgreifen, was der Präsident der Finanzprokuratur immer wieder in die Diskussion einbringt, ist, dass es natürlich Parallelen gibt zu anderen großen Wirtschaftskausen, also angefangen von der Hypo Alpe Adria bis auch zur Kommerzialbank Mattersburg. Also man sieht schon, dass es in Österreich offensichtlich ein großes Thema gibt im Bereich der Rechtsberater, Wirtschaftssteuerprüfer, Wirtschaftsprüfer. Also da gibt es durchaus dieses von Beschon bezeichnete Interessensnetzwerk, das sich um solche Personen oder Unternehmen kreist und davon profitiert und auch aus meiner Sicht damit diese ganzen Sachverhalte verlängert, prolongiert, vertieft. Und das ist schon ein österreichisches Phänomen. Also das, wenn man das jetzt auf Deutschland umlegt, findet man diese Dimensionen vielleicht in der Cum-Ex-Causa. Das ist aber auch ein sehr kompliziertes Thema, wo viele beim Namen schon aussteigen. Aber man sieht, dass offensichtlich Rechtsanwälte wahnsinnig viel Geld verdient haben mit Rene Benko, ebenso eine Steuerberatungskanzlei. Also diese Systematik dahinter ist schon sehr, sehr spannend. Aber wie der Rainer richtig gesagt hat, die Ausmaße sind natürlich einzigartig.
Jetzt weiß ich schon, dass ihr euch in Sachen Recherche jetzt nicht so unbedingt in die Karten schauen lassen wollt, aus guten Gründen. Aber trotzdem ein kleines Detail, wie muss man sich so eine Recherche vorstellen? Hinterlegt da ein Bote einen Umschlag und da sind dann die kopierten Millionenhonorare der Ex-Kanzler Gusenbauer und Kurz drin, eine Geschichte, die schon jetzt vergleichsweise weit, weit zurückliegt? Oder kommt da einer und bringt dann Stapel Unterlagen und sagt, schaut euch das mal an und auf Seite 35 wird es besonders spannend?
Nein, es ist wie immer im Investigativjournalismus oder in der Idealform des Journalismus, es ist wie immer, es geht um Beziehungspflege, es geht darum, dass man die richtigen Fragen stellt, sich anschaut, wer da möglicherweise Wissen hat, wer möglicherweise auch als Mitbewerber nicht zum Zug kommt. Bei der Signa war es ja so, dass ich, da ist noch immer sehr, hört man laufend, dass sich ja natürlich viele immer gefragt haben, wie geht das, wieso zahlen immer 20% mehr? Und da gibt's natürlich, man handelt sich vorwärts, aber es geht in erster Linie um Kontaktpflege, um Beziehungspflege, um natürlich dann auch Vertrauensaufbau und Quellenschutz. Das ist ganz entscheidend.
Ja, und das Spannende an der ganzen Sache ist ja auch, dass wir über Jahre mit einem Sachverhalt zu tun gehabt haben, wo es jetzt nicht permanente Untersuchungsausschüsse und Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gab, wo man einen Aktenzugang hat, sondern man muss in dem Fall wirklich tief bohren, hartnäckig sein und viele, viele Gespräche führen, um da einen Durchbruch zu erlangen. Also eine sehr, sehr mühsame Recherche, also nichts, was leicht geht. Und auch etwas, was in Österreich viel zu selten passiert, muss ich ehrlich sagen.
Es ist kein Thema, das schon in Urschüssen behandelt wird, wie Sebastian gesagt hat. Es gibt keine Zwischenberichte von Behörden, was in dem Fall würde ich sagen, sogar auch von Vorteil ist, weil es dadurch auch auf der politischen Ebene nicht in einen Spin bekommt oder nicht versucht wird, es in eine Richtung zu lenken, sondern man wirklich Fakten aufzeigen kann.
Wenn wir jetzt auf die Recherchen im Hier und Jetzt kommen, im Jahr 2019 kassierte Benko von seiner Signa-Gruppe noch rund 26 Millionen Euro für Beratungsleistung. Mittlerweile will er finanziell von seiner Mutter abhängig sein, so die Erzählung. Und die andere Erzählung ist, ihr habt euch auf die Spur des Geldes gemacht, seit dem Fürstentum Liechtenstein gelandet und habt mit euren Recherchen vor kurzem was genau aufgedeckt?
Wir haben herausgefunden, dass Rene Benko in Stiftungen in Liechtenstein Gold deponiert hat, physische Goldbahn bei mehreren Liechtensteiner Banken. Das ist deswegen relevant, weil er sich ja jetzt in Österreich als arm, würde ich jetzt einmal aus der Benko-Perspektive sagen, bezeichnet und bezeichnen wird, muss in seinem persönlichen Insolvenzverfahren als Unternehmer Rene Benko. Und dementsprechend ist es natürlich für uns journalistisch extrem spannend zu sehen, wie er die letzten Jahre Geld aus dem Signa-Universum in andere Richtungen verschoben hat. Da sind einige Dinge schon vor ein paar Jahren passiert, aber auch einige Sachverhalte, die wir auch bei News und in der Kronenzeitung berichtet haben, die letzten Wochen kurz vor dem Kollaps. Und das ist natürlich extrem relevant auch für die Ermittlungsbehörden, die sich diese Deals, die da noch kurz vor Schluss durchgeführt worden sind, näher anschauen werden.
Wir nehmen jetzt dieses Gespräch am Mittwoch, 17. April. Seid ihr in der Früh auf? Wem oder was seid ihr gerade auf der Spur? So ein kleiner Teaser.
Ja, momentan ist das Thema anknüpfend an die an die letzte Antwort von Sebastian. Momentan ist das Thema diese gewisse Transaktionen, die noch passiert sind in dieser heißen Phase Juli, August 2023, als eigentlich Signa intern dann, also Rene Benko und sein engstes Umfeld schon ihnen schon gedämmert haben müsste, dass das jetzt dann die Luft schon sehr, sehr dünn ist. Und da gab es noch einige, zum einen Transaktionen, wie Sebastian schon gesagt hat, in Richtung auch mit seinen Stiftungen und zum anderen noch Verlängerungen von Darlehen und so weiter, die jetzt auch im Fokus stehen und die zunehmend auch die Behörden und die Korruptionsstaatsanwaltschaft beschäftigen.
In den Recherchen kommt immer ein, oder kommt jetzt in der aktuellen Recherche, die wir in News haben, ein Unterschriften-August vor. Was hat das mit dem auf sich?
Ja, das klingt jetzt wie eine ziemlich saloppe Zuschreibung eines Mediums. Ich gebe offen zu, ja, es war die Kronenzeitung, allerdings nicht, weil wir so pulverdesk sein wollten, dass wir diese Zuschreibung machen, sondern weil Herr Benko im kleinen Kreis ihn den Herrn Mühlberger als langjährigen Signa Holding Geschäftsführer so vorgestellt hat. Also die Titulierung stammt von Herrn Benko.
Und der Herr Mühlberger hat dann genau was gemacht? Sich weit hinausgelehnt mit seiner Unterschrift?
Der Herr Mühlberger, der hat sich, ja, also da gibt es wirklich interessante Dokumente, die wir einsehen konnten. Der hat zum Teil links und rechts unterschrieben, also für die Stiftung, für die Gesellschaft. Er hatte mitunter Organfunktionen, also im Firmenbuch Geschäftsführerfunktionen, die in dreistelliger Höhe. Also das muss man alles mal überblicken. Und das wird, der kann sich jedenfalls auf auf kritische Fragen auch der Ermittlungsbehörden einstellen.
Wir können davon ausgehen, dass Herr Benko durch die Insolvenz nicht verarmen wird. Das Zitat kommt von dem deutschen Wirtschaftsexperten Gerrit Heinemann. Hat er recht?
Das kann man jetzt momentan noch schwer prognostizieren. Ich glaube, dass der Herr Benko durchaus versucht hat, wie wir vorher gesagt haben, Geld nach Liechtenstein zu bringen und dort zu veranlagen und als Sicherungsvariante Stiftungen aufzusetzen, die er zwar persönlich mitgestiftet hat, aber auf die er halt rechtlich gesehen wenig Zugriffsmöglichkeiten hat, wobei man sich das dann auch ansehen muss, wie das faktisch ausschaut. Das wird sicher auch Teil der Arbeit des Insolvenzverwalters werden. wer da wirklich die beherrschende Person ist. Also von dem wird viel abhängen, inwiefern diese Stiftungen, auch in Österreich gibt es ja zwei, eine davon, die Familie Benko Privatstiftung, ist mittlerweile auch in die Insolvenz geschlittert. Die andere ist die Laura Privatstiftung, auch in Innsbruck beheimatet. Da sind natürlich, das haben wir auch in News immer wieder aufgedeckt, schon viele, viele Millionen schwere Assets drinnen, also Immobilienpakete in Österreich, in Innsbruck, aber auch in Ostdeutschland, in Berlin. Also da ist sehr, sehr viel investiert worden. Da waren auch Mitarbeiter der Signa intensiv damit beschäftigt, für den Herrn Benko dieses Portfolio aufzubauen und zu betreuen. Aber auch dieses Immobilienpaket und diese Struktur steht mittlerweile auf der Kippe, weil viele Immobilien brauchen Fremdfinanzierungen, also Bankkredite. Und die Frage, die sich die nächsten Monate oder Wochen stellen wird, ist, werden diese Kredite verlängert, unter welchen Bedingungen und was ist die Konsequenz daraus, wenn das nicht passiert? Wird es dann zu einem Fire Sale, also zu einem Abverkauf kommen, auch dieser Immobilien? Und das sind jetzt nicht nur so Prime-Immobilien, wie man sie gewohnt ist, sondern sehr, sehr konservativ in Chemnitz eine Wohnanlage. Also viele Dinge, die auch in der Öffentlichkeit jetzt gar nicht so mit Benko in Verbindung gebracht werden, üblicherweise. Und die Frage, die sich da halt stellt, ist, bleibt ihm dann da noch etwas über oder dieser Stiftung? Wie viel Spielraum ist da noch? Also ich würde nicht sagen, dass er verarmt. Er hat sicher viele, viele Millionen an seine Mutter verschenkt. Und dann werden sich auch wieder die Behörden und die Insolvenzverwalter das ansehen, inwiefern das rückabgewickelt wird und haltbar ist. Also eine spannende Sache, die man jetzt einfach noch schwer einschätzen kann.
Also für alle, die dann hoffen oder glauben, dass da recht schnell irgendein Ergebnis auf dem Tisch liegt, die müssen sich wohl noch Jahre gedulden, oder, wenn ich euch so zuhöre. Welche Rolle spielt überhaupt René Benko bei dem Ganzen? Weil offiziell seit 10 Jahren hat er ja keine Funktion mehr. Inoffiziell war bei allen klar, ohne ihn ging kein großer Deal. Das hat strafrechtliche Konsequenzen, nehme ich an, oder?
Ja, man kann sagen, nach den uns vorliegenden Unterlagen und Dokumenten war René Benko ganz klar der faktische Geschäftsführer der Signa-Gruppe. Und die Konsequenzen daraus sind dann in der Regel, so wie beim Geschäftsführer, der auch offiziell im Firmenbuch eingetragen ist, dass er mit dem Privatvermögen haftet, für seine Handlungen in Haftung genommen werden kann. Aber es ist sehr unstrittig, dass er der dominante Mann war. Ohne ihn ging kein großer Deal. Er hat mit Banken verhandelt, er hat mit anderen Geldgebern verhandelt, er hat die CEOs getroffen und nicht nur die, sondern auch die Leute, die wirklich dann die Kredite vergeben haben, die waren auch mitunter durchaus beeindruckt, wenn Herr Benko mit dem Privatjet angereist ist. Und ich denke, das ist sehr unstrittig und wurde ja auch schon vor vielen Wochen von seinem größten Co-Investor Hans-Peter Haselsteiner klargestellt, der gemeint hatte, er soll zu dieser Verantwortung des faktischen Geschäftsführers stehen.
Für René Benko wird die Luft immer dünner, schreibt ihr in der aktuellen Geschichte in News und in der Grundzeitung. Wann geht René Benko die Luft aus?
Das hängt natürlich von den Ermittlungen ab. Also ich meine, wir sind ja Journalisten, wir decken Sachverhalte auf, wir sind ja keine Hobby-Sheriffs oder Hobby-Staatsanwälte. Von dem her ist es jetzt Teil der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden, festzustellen, wie relevant die Sachverhalte sind, die wir teilweise aufgedeckt haben. Also erst vor ein paar Wochen ein Karussell, eine Kapitalerhöhung, wo auf der linken Seite Geld aufgenommen worden ist und auf der rechten Seite wieder reingespielt worden ist und als Eigenkapital deklariert wurde. Also so eine Ringelei-Geschichte, wo auch wahrscheinlich mutmaßlich Co-Investoren mit investiert haben, weil sie geglaubt haben, wenn der Herr Benko da nochmal Geld in die Hand nimmt, dann machen wir das auch. Also da stellen sich sehr, sehr viele Fragen und das ist natürlich Teil der WKStA, also der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, da die Ermittlungsaufträge an die mittlerweile eingerichtete SOKO Signa zu übergeben. Und von dem wird sehr viel abhängen. Aber ja, es ist aus meiner Sicht schon sehr spannend zu sehen, dass wir unsere Recherchen haben ja im Oktober angefangen. Es sind sicher sehr viele Sachverhalte dabei, die wir bis Weihnachten schon aufgedeckt haben, wo aus meiner Sicht durchaus viel prüfungsrelevant ist und man durchaus schon Schritte setzen könnte.
Was hat Benko und seine Signer letztendlich zu Fall gebracht? Es gibt ja die herzige Erzählung, es war das Handelsgeschäft, von dem er dann letztlich keine Ahnung hatte und deswegen, aber...
Ja, das greift zu kurz, das behauptet Alfred Gusenbauer sehr gerne. Das stimmt allerdings so nicht. Ich würde meinen, dass das System auf Intransparenz, wie gesagt, aufgebaut war. Und wir haben uns das, Sebastian und ich, haben uns das zu Beginn schon gefragt, schon vor vielen, vielen Monaten. Ich glaube auch sogar schon bei unserem ersten kritischen Projekt für die Mateschitz-Stiftung, wie man aus so einem System dann letztlich wieder rauskommen kann. Also man kann schon darauf hoffen, dass die Nullzinspolitik der EZB jetzt jahrzehntelang so währt, aber man fragt sich, es gibt da irgendwann, kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, da ist Zahltag und dieser vielleicht wollte man auch dann so groß werden in diesem eh schon zweistelligen Milliardenkonzern, wo ich gedacht habe, too big to fail, aber es gibt eigentlich ja no way out, würde ich sagen. Und es war ja ein großes Kartenhaus, wo immer wieder mit so bekannten Assets oder zum Teil weltbekannten Assets wie einem Chrysler Building ja auch so quasi PR betrieben wurde und der große Einstieg in den US-Immobilienmarkt zum Beispiel verkündet wurde, der dann nicht stattgefunden hat.
Ist der Fall Benko eigentlich ein Einzelfall oder seid ihr schon an der nächsten Geschichte dran?
Ja, also ein Einzelfall von den Ausmaßen her sicher, aber natürlich gibt es auch viele Mini-Bankos, die, wie der Rainer erwähnt hat, die Nullzinspolitik der EZB, also die wirtschaftlichen Bedingungen im Immobilienmarkt, haben natürlich viele Nachahmer kreiert die letzten 10 Jahre, die natürlich jetzt nie diese Größe und Relevanz bekommen haben, auch medial, aber dieses Modell Banco, das gibt es natürlich auch im Kleineren. Das schauen wir uns natürlich auch an, aber es hat natürlich durch die politische Reichweite und Brisanz nicht diese Ausmaße.
Zu guter Letzt, was würdet ihr Benko gerne fragen, wenn er A, Fragen beantworten würde und B, wahrheitsgetreu antworten müsste?
Ja, also was mich sicher am meisten interessiert ist, wann für ihn der Tag war, wo er gemerkt hat, es ist vorbei. Also ganz ehrlich, also wann hat er für sich realisiert oder hat er das überhaupt realisiert? Es ist vorbei, also es geht nicht mehr, es geht nichts mehr weiter, es kommt kein Geld. War das im Herbst 22 oder im Sommer 23? Darauf hätte ich gern eine Antwort, die ich wahrscheinlich nie bekommen werde.
Ja, und vielleicht auch noch anknüpfend an deine letzte Frage, wie wollte er das bereinigen oder hat er mal den Plan gehabt, da das irgendwie gerade zu stellen oder das würde mich massiv interessieren, wie man aus dem rauskommen will.
Es gibt noch viele Fragen und die eine oder andere Antwort werden wir dann demnächst und weiterhin liefern. Lieber Sebastian, lieber Rainer, danke für das Gespräch.